eine Frage zu Anfang, wie so oft. Wer will von euch leben? Ah, die Hände gehen nur zaghaft. Nico, du willst... Ah, okay, gerade noch so, ne? Die, die sich jetzt nicht gemeldet haben, ihr wollt nicht leben?
Hey, morgen ist Montag, ja.
Ich bin überzeugt, jeder Mensch will leben. Ich wage sogar zu behaupten, dass selbst die Menschen, die sich selbst umbringen, eigentlich leben wollen. Sie wollen nur nicht unter den Umständen leben, in denen sie sind. Denn jeder will leben. Und was setzen Menschen nicht in Gang, nur um länger bzw. ewig zu leben? Die Großen und Reichen dieser Welt zum Beispiel, die haben nur eine Sorge, den Tod. Und sie wissen, dass sie ihn in ihrem Denken zur Zeit nicht verhindern können. Und sie wissen, dass all ihr Geld ihnen unmittelbar nichts bringt, weil da diese eine Sache ist, die sie nicht verhindern können. Sie denken höchstens, dass das Geld mittelbar etwas bringt, indem sie es in die Forschung einsetzen, wie man ewiges Leben erreichen kann. Und das machen sie wirklich. Also die Reichen, die investieren ihr Geld in Forschung, wie man das Leben erhalten kann. Weil sie wollen davon natürlich dann profitieren. Sie wollen ewig leben. Sie haben Angst vor dem Tod. Und die Menschen suchen also verzweifelt nach einem Weg, wie man ewig leben kann. Dabei gibt es die Antwort darauf schon. Man muss nicht mehr forschen, wie man ewiges Leben erreichen kann. Es gibt den Weg. Er ist schon offenbart. Christus. Und ihn wollen wir heute entdecken in ganz klaren Vorschattungen im Alten Testament und in den entsprechenden Erfüllungen, die wir uns dann im Neuen Testament anschauen. Ich habe das in zwei Teile geteilt, also zwei so Hauptpunkte, und zwar Christus der Lebensspender und Christus der Lebenserhalter. Christus ist der Lebensspender, also der das Leben gibt. Also der, von dem man das Leben bekommt, das sich ja jeder Mensch wünscht. Er ist es, der es hat und der es weitergibt. Der es uns gibt, von dem wir es bekommen können. Er ist das Brot des Lebens, also das Brot, das Leben gibt. Und er ist der Fels des Lebens, also der Fels, aus dem das Wasser herausströmt, das Leben gibt. Und im zweiten Buch Mose, wo wir ja gerade in der Predigtreihe sind, im zweiten Buch Mose sehen wir in dieser Geschichte mit den Israeliten eben viele Bilder, die auf Christus deuten. Und letzten Sonntag, wenn ihr euch erinnert, hatten wir ja schon die Geschichte mit dem Manna, also diesem Brot aus dem Himmel. Und wir hatten uns diese Geschichte angeschaut mit dem Fokus auf dem Volk. So wie ist das Volk da umgegangen und wie hat Gott darauf reagiert und so. Und heute wollen wir eben den Fokus auf Christus legen, in dieser Geschichte, aber auch in weiteren Geschichten, die darauf folgen, in diesem Abschnitt. Denn danach kommt dann auch die Geschichte mit dem Wasser aus dem Felsen. Die Israeliten haben Durst und beschweren sich wieder bei Mose, gebt uns Wasser zu trinken. Und wir wissen ja, eigentlich beschweren sie sich bei Gott. Das hatten wir ja letztes Mal auch uns angeschaut. Und sie sagen, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Weil wir haben kein Wasser. Ist er in unserer Mitte oder nicht? Und Mose sagt, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Gott sagt dann zu Mose, auf diese Forderung der Israeliten wieder, gibt Gott Mose Anweisungen. Und er sagt, dass er selbst, Gott selbst, vorangeht zu dem Felsen am Berg Horeb und dort am Felsen stehen wird. Und dann gibt der Mose die Anweisung, er soll mit seinem Stab gegen den Felsen schlagen und es wird Wasser herausfließen. Und das geschieht auch. Im ersten Korintherbrief, in Kapitel 10, das hatten wir auch schon letztes Mal, so ein paar Verse daraus. Und da sagt Paulus, dass sie alle, und damit sind die Israeliten in der Wüste gemeint, er bezieht sich genau darauf, sie alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken haben, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Ich finde diese Stelle gar nicht so leicht zu verstehen, ehrlich gesagt. Denn die Israeliten haben ja keine geistliche Speise gegessen und keinen geistlichen Trank aus einem geistlichen Felsen getrunken, sondern es war ja materielles Brot, was sie gegessen haben, und materielles Wasser aus einem echten Felsen. Und vielleicht mag mir jemand noch eine bessere Erklärung dafür geben, wie Paulus das hier ausdrückt, aber ich verstehe das so, dass Paulus sagen will, sie haben eine Speise gegessen, die eine geistliche Bedeutung hat. Die eine geistliche Bedeutung hatte. Und sie haben einen Trank getrunken, der eine geistliche Bedeutung hatte. Und sie tranken aus einem Felsen, also aus einem echten Felsen, ja, aus einem echten Felsen, der aber eine geistliche Bedeutung hatte. Der Fels steht nämlich für Christus. Also es war nicht der Fels, aus dem das Wasser floss, der ihnen folgte, sondern die geistliche Bedeutung des Felsens folgte ihnen, Christus. Jetzt wird vielleicht jemand sagen, aber da steht doch, der Fels aber war Christus. Steht doch da so, der Fels war Christus. Naja, der Herr Jesus sagt aber auch bei der Einsetzung des Abendmahls, nehmt und esst das Brot, das ist mein Leib. Sagt ja genau das Gleiche, das ist mein Leib. Und wir sagen ja im Gegensatz zu den Katholiken, dass das Brot nicht wirklich Jesu Leib ist. Wir verstehen, dass er meint, das bedeutet mein Leib, wenn er sagt, das ist mein Leib. Und so auch hier, was Paulus hier sagen will, der Fels war Christus. Das meint, der echte materielle Fels damals, aus dem das Wasser für die Israeliten floss, hat eine geistliche Bedeutung für uns. Er schattete etwas voraus, genauso wie das Brot. Er schattete etwas voraus, nämlich Christus. Wie gesagt, genauso auch das Manna. Es ist eine geistliche Speise, es hat eine geistliche Bedeutung für uns, das Manna. Und das wollen wir uns jetzt nämlich mal anschauen. Als der Herr Jesus hier nämlich auf der Erde war, da hat er ja einmal eine Menschenmenge mit mehr als 5000 Menschen mit nur 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht. Und danach wollte das Volk ihn mit Gewalt zum König machen. Naja, weil er ja alle satt gemacht hat, ne? Sie wollten ihn zum Brotkönig machen, der für sie sorgt. Ne? Da ist einer, der kann anscheinend für unser leibliches Wohl sorgen. Also wäre auch gut, wenn er unser König wäre. Und Jesus diskutiert dann mit ihnen und sagt so etwas wie, es soll euch nicht um die vergängliche Speise gehen. Es soll euch nicht darum gehen, dass ich euch jetzt hier mit diesem Brot satt gemacht habe. Darum nicht, sondern um die Speise, die bis in Ewigkeit bleibt. Das soll euer Fokus sein. Darauf sollt ihr euch ausrichten. Und in dieser Diskussion sagt das Volk dann, was tust du für ein Zeichen, damit wir dir glauben? Als ob Jesus nicht gerade ein Zeichen getan hätte. Mehr als 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht. Und sie sagen, was tust du für ein Zeichen, damit wir dir glauben? Und dann sprechen sie nämlich das Manna an, also das Volk selbst spricht das Manna an und sagt, unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. So in der Art, das war mal ein Zeichen. Was tust du? Und Jesus sagt dann, das Ganze lesen wir in Johannes 6. Jesus antwortet darauf. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Also, das, was durch Mose da gekommen ist, dieses Manna, das war ja schon, es war ja Brot aus dem Himmel. Ne? Aber er sagt so, das war nicht das eigentliche Brot aus dem Himmel, das Mose gegeben hat, sondern Gott, mein Vater, gibt euch das wahre Brot. Eigentlich geht es dabei um das wahre Brot. Er sagt nämlich weiter, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Und später sagt er dann noch, später in der Rede, sagt er, eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Und wer will so etwas nicht? Leben. Wer will so etwas nicht? Nicht sterben. Und deswegen ist ja klar, dass die Volksmenge dazu ihm sagt, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot, dass der Welt Leben gibt. Gib uns alle Zeit dieses Brot. Und für uns ist natürlich klar, dass Jesus, also dass Christus, Jesus Christus das Brot Gottes ist, weil er nämlich ja der ist, der aus dem Himmel herabgekommen ist, wie er ja sagt. Das ist das wahre Brot und wir wissen, das ist Christus. Aber für die Juden damals, sagt Jesus es hier nochmal ganz deutlich. Er sagt jetzt nochmal ganz deutlich, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht dürsten. Und dieser Anspruch, den Jesus hier erhob, der hat die Juden verärgert. Davon lesen wir auch. Das heißt es, da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Also sie ärgerten sich über diesen Anspruch, den Jesus erhob. Ich bin dieses Brot Gottes, das wahre Brot des Lebens. Und ist das nicht hochaktuell? Ist das nicht hochaktuell, dass Jesus für sich beansprucht, der einzige Weg zu sein, durch den es Leben gibt? Das verärgert auch heute noch die Welt. Es verärgert auch heute noch die Welt, aber es ist so, ihr Lieben. Christus, er sagt selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Und das verärgert die Welt auch noch heute. Dieser Anspruch. Wie kann man das behaupten? Und es ist aber so. Und wir werden hier nichts anderes sagen, ihr Lieben. Das Leben gibt es allein durch Christus. Darüber werden wir nicht schweigen, egal wie die Welt das verärgert. Weil das ist Wahrheit. Nur durch Christus und sonst gar nicht gibt es Leben. Und wenn du leben willst, dann brauchst du Christus. Du brauchst Christus. Wir sehen also, dass das Manna in der Wüste eine Vorschattung auf das eigentliche, das wahre Brot war, das aus dem Himmel kommt und Leben gibt. Jesus Christus. Und schauen wir uns jetzt noch die Erfüllung des Felsens an, der das Wasser des Lebens gibt. Als Jesus mit einer samaritischen Frau an einem Brunnen sprach, forderte er die Frau auf, sie soll ihm Wasser geben. Und die Frau antwortet, in Johannes 4 lesen wir davon, die Frau antwortet, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Und Jesus sagt dann, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Und dann, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird, also von diesem aus dem Brunnen, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Sehen wir hier die Parallele zum Brot? Jesus sagt, zu dem Brot, zu dem Manna, sagt er, die Israeliten damals, die hatten wieder Hunger bekommen, als sie das gegessen haben und sind letztendlich gestorben. Aber hier ist das wahre Brot. Und ich gebe ihm das wahre Leben. Also wer von diesem Brot isst, der wird leben, der wird nicht sterben. Und hier bei dem Wasser, da sagt er, das Wasser aus dem Brunnen, wenn du das trinkst, da wirst du irgendwann wieder Durst haben. Aber das Wasser, das ich dir geben werde, da wirst du nie mehr Durst haben und das wird ins ewige Leben quillen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Aspekten mit dem Brot und dem Wasser ist, dass Jesus das Brot ist. Aber er ist nicht das Wasser, sondern der, der das Wasser gibt. Also im Bild von dieser Geschichte von Israel, der Fels. Jesus ist der Fels, aus dem das Wasser kommt. Interessant bei der Geschichte von Israel mit dem Felsen ist ja, dass Mose den Felsen ja schlagen sollte. Erkennen wir die Parallele? Auch Christus musste geschlagen werden. Ans Kreuz geschlagen werden. Und am Ende der Wüstenwanderung, wir sind ja hier noch am Anfang, aber am Ende gab es nochmal eine ähnliche Begebenheit, in der die Israeliten Wasser forderten, weil sie Durst hatten, nach Wasser schrien. Und diesmal sagte Gott, er solle mit dem Felsen reden, nicht schlagen, er soll mit ihm reden. Mose gehorchte nicht, sondern schlug den Felsen nochmal und wurde dafür von Gott bestraft, sodass er nicht ins Land durfte sogar, ne? Weil Mose hat nicht das getan, was Gott wollte. Er sollte mit ihm reden. Also interessant, der Felsen, der sollte nur einmal geschlagen werden. Und auch Christus musste nur einmal geschlagen werden. In Hebräer, im Hebräerbrief, Kapitel 9, Abvers 24, da steht: Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der hohe Priester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen, von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Also, wir lesen hier, Jesus musste nur einmal sich selbst darbringen als Opfer für die Sünden. So wie dieser Felsen nur einmal geschlagen werden sollte, das zweite Mal sollte mit dem Felsen geredet werden. Und so wird auch Jesus das zweite Mal, wenn er wiederkommt, kommen, nicht um geschlagen zu werden, sondern ich sag mal so, wir werden mit ihm reden, von Angesicht zu Angesicht, weil er lebendig ist und von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Wir werden mit ihm reden. Deswegen dieser Fels, absolut. Also Gott hat das so geführt, diese Geschichte mit den Israeliten, um Christus so genau vorzuschatten in diesem Felsen, dem Felsen, der das Wasser des Lebens gibt. Und dieses Wasser, das Jesus gibt, das in jemandem zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben quillt, ist der Heilige Geist. Woher weiß ich das? Auch im Johannesevangelium spricht Jesus an einer anderen Stelle nochmal von dem gleichen Thema, sage ich mal. Da hat er mit der samaritischen Frau gesprochen. Später sagt er in Johannes 7, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also genau das Gleiche, zu einer Quelle werden, die ins ewige Leben fließt. Und dann sagt er, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Das lebendige Wasser, das wir von Christus empfangen, von diesem Fels, ist der Heilige Geist. Und derjenige, der den Heiligen Geist in sich hat, ist Objekt der Auferstehung, ist Gegenstand der Auferstehung. In Römer 8, Vers 11, das habe ich ja auch einmal, heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, also der Geist Gottes, der Geist des Vaters, der hat Jesus aus den Toten auferweckt, wenn der in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, Gott der Vater, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also hier sehen wir, das ist sozusagen die Voraussetzung, dass Gott uns auferwecken wird. Bei dem, wo der Geist in jemandem wohnt, dadurch, dass er ihn von Jesus empfangen hat, der wird Objekt der Auferstehung sein. Den wird Gott der Vater lebendig machen durch diesen Geist, der in uns wohnt. Und deshalb nochmal, Christus ist der Weg, der zum Leben führt. Er ist der, der Leben gibt. Aber jetzt die Frage, wie bekommt man dieses Leben von Christus? Wie bekommt man das? Vielleicht ist dir aufgefallen, dass Jesus bei beiden Begebenheiten, wo er vom Brot und vom Wasser redet, beides mal denselben Ausdruck verwendet. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und dann an der anderen Stelle, wo er vom Wasser spricht, sagt er, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, wir sehen hier, wir müssen zu Jesus kommen. Zu Jesus kommen und an ihn glauben. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das, zu Jesus kommen? Wie geht das? Ich meine, Jesus ist ja nicht hier. Also er ist hier, aber nicht leibhaftig. Wie kann ich jetzt zu ihm kommen? Wenn ich jetzt sagen würde, kommt mal zu Arthur, dann könnt ihr das machen. Dann wisst ihr, ja, ihr geht da hin und dann seid ihr bei ihm, könnt mit ihm sprechen, was auch immer. Aber wie komme ich zu Jesus? Er ist ja nicht hier. Ich habe früher so Evangelisationen miterlebt, da wurde dann eine emotionale Botschaft gehalten und dann am Schluss wurde aufgerufen, komm zu Jesus, komm zu Jesus. Und dann gab es die Möglichkeit, nach vorne zu gehen, zum Kreuz und ein Übergabegebet zu sprechen. Das ist so, wie ich das halt oft erlebt habe. Ein Übergabegebet dann zu sprechen, indem man sein Leben Jesus übergibt. Das war dann zu Jesus kommen. Und diese Zeit, in der man dann nach vorne gehen konnte, wo diese Zeit eingeräumt wurde, die wurde dann häufig auch noch musikalisch untermalt und oft mit dem Lied, komm zu Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Komm zu Jesus, komm zu Jesus, komm zu Jesus und leb. Ja, also es wird noch schön so untermalt, damit noch schön die Emotionen so angesprochen werden. Ne? Und dann man Tränen vielleicht ausbricht und so. Ne? Weil Musik spricht ja zu der Seele. Ne? Und versteht mich nicht falsch. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man dem Herrn Jesus in einem Gebet sagt, dass er nun das Sagen in meinem Leben haben soll. Wunderbar. Wirklich. Eine gute Sache. Aber meinte der Herr Jesus das, als er sagte, man müsse zu ihm kommen? Meinte er das? Dass man eben in einem emotionalen Moment eine bestimmte Handlung vollzieht. So. Jesus spricht selbst davon, was es bedeutet, zu ihm zu kommen. Wo er es einmal auch nochmal anbietet, an einer anderen Stelle, wo er sagt, kommt her zu mir. Und dann sagt er, und diese Stelle ist ja sehr bekannt auch, ist auch eine wunderbare Stelle, Matthäus 11, ab Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zu Jesus zu kommen, er sagt hier, kommt her zu mir. Zu Jesus zu kommen bedeutet also, Jesu Joch auf sich zu nehmen und von ihm zu lernen. Das meint Jesus. Er sagt, kommt her zu mir, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und die Frage ist, bist du bereit, die Last, die Jesus dir auflegt, zu tragen, ihm nachzufolgen und von ihm zu lernen, wie du ein Leben führst, wie es Gott wohlgefällt. Denn darum geht es, von Jesus zu lernen, sich ihm zu unterstellen und zu lernen, so und so will ich, dass du lebst und das bereitet Gott Freude. Und die Betonung ist ja auch auf Lernen. Es ist ein Prozess, natürlich. Lernen bedeutet, man weiß noch nicht alles, man macht auch mal Fehler und lernt dann eben hoffentlich daraus und macht es das nächste Mal besser. Und dann gibt es noch mehr zu lernen. Das ist ein Prozess, ja. Aber eben dieses sich Jesus zu unterstellen und zu sagen, ich will lernen, was es bedeutet, ein gerechtes, Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Das bedeutet, zu Jesus zu kommen. Also nicht ein einmaliges Ereignis, sondern sich wirklich ihm zu unterstellen und von ihm zu lernen. Und dann darfst du wissen, dass er dir ewiges Leben geben wird. Dann darfst du wissen, dass er dir ewiges Leben geben wird, wie er es verheißen hat. Und das ist ja wunderbar, auch an dieser Stelle sind ja wunderbare Verheißungen damit verbunden. Oft wird nur dieser eine Teil dann zitiert mit den Verheißungen und dann wird dieses nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir auf weggelassen oder so. Aber es ist ja beides da und es ist wunderbar, was für Verheißungen damit verbunden sind. Dass Christus dich erquicken wird, wenn du jetzt geplagt bist und beladen bist mit Sorgen, mit Mühen, mit Problemen. Jesus wird dich erquicken, wenn du zu ihm kommst. wunderbare Verheißung. Du wirst Ruhe finden für deine Seele. Ich weiß nicht, also ich kann das auch bezeugen, dass das wirklich so ist. Und ich denke, viele von uns hier dürfen das bezeugen. Dass man eine, bei Jesus Ruhe hat für seine Seele. Trotz all der Umstände und Probleme und so weiter, die man hat. Jesus erquickt und gibt Frieden. Und das Joch, das Jesus auflegt, das ist sanft und die Last ist leicht. Und mit diesem Verständnis kann man dann auch auffordern, komm zu Jesus Christus. Eine wunderbare Aufforderung, komm zu Jesus, lerne von ihm, gestalte dein Leben nach seinen Vorstellungen und lebe. Er ist der Lebensspender. Christus ist auch der Lebenserhalter. Die Geschichte mit Israel geht da weiter, wo wir sind. Wir haben das von dem Brot gelesen, von dem Felsen. Und Israel wird dort von dem Volk Amalek dann angegriffen. Und ihr Leben wird also bedroht. Ihr Leben ist bedroht. Und ich lese einmal diesen Abschnitt. Keine Sorge, dieser Punkt mit Lebens, dass Christus unser Lebenserhalter ist, wird nicht so lang wie der davor. Ich lese 2. Mose 17, ab Vers 8. Es kam aber Amalek, das ist ein Volk, und kämpfte gegen Israel in Raphidim. Mose aber sagte zu Josua: Suche dir kräftige Männer aus und geh morgen früh hinaus und stelle ein Heer auf gegen Amalek. Und siehe, ich stehe auf der Spitze des Hügels und der Stock Gottes wird in meiner Hand sein. Und Josua tat, wie ihm Mose gesagt hatte. Und er stellte ein Heer auf gegen Amalek. Und Mose und Aaron und Hor stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, sobald Mose die Hände hochhob, gewann Israel die Übermacht. Sobald er aber die Hände sinken ließ, gewann Amalek die Übermacht. Moses Hände aber wurden schwer. Da nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn und er setzte sich darauf. Und Aaron und Hor stützten seine Hände von der einen Seite einer und von der anderen Seite einer. Und Moses Hände wurden gestützt bis zum Sonnenuntergang. Und Josua vertrieb Amalek und sein ganzes Volk in einem Schwertgemetzel. Der Herr aber sagte zu Mose: Schreibe das nieder zum Angedenken in einem Buch und gib es in die Ohren Josuas. Denn übertünchen will ich die Erinnerung an Amalek überall unter dem Himmel. Und Mose baute eine Opferstätte für den Herrn und er nannte ihren Namen: Der Herr ist meine Zuflucht. Denn mit verborgener Hand kämpft der Herr gegen Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Wir sehen hier in dieser einen Geschichte zwei Bilder auf Christus. Ich habe ja übrigens da auch diese Bilder mal so abgebildet. Alexander Bassner hatte das ja, als er hier gepredigt hat, auch genau diese Geschichte erwähnt und hat das, falls ihr euch erinnert, ist nicht schlimm, wenn nicht, aber er hat das auch schon erwähnt, genau das, und sagte, zum einen steht hier Mose für Christus, der eben auf dem Hügel steht und seine Hände hochhob. Was für eine Form ergibt das, ne? Die Form eines Kreuzes. Und der eben für die kämpfenden Israeliten Fürbitte tut. Und zum anderen haben wir Josua, der, was übrigens der gleiche Name ist wie Jesus, hat Alexander auch erwähnt, Jesus ist einfach die griechische Aussprache von Josua. Josua ist hebräisch, eigentlich Jehoshua, aber das dann nochmal wieder, aber dieser Name Josua ist hebräisch. Jesus ist genau der gleiche Name, einfach nur in Griechisch. Das kennen wir ja auch. Wir sagen zum Beispiel Jakob und auf Englisch ist es Jacob. Das ist anders, voll anders ausgesprochen, aber es ist der gleiche Name. Jakob, Jacob. Das ist einfach durch die Aussprache. Genau, und so ist Josua eben der gleiche Name wie Jesus. Und auch Josua steht in dieser Geschichte, ist ein Bild auf Christus, der unten in der Schlacht der Vorkämpfer, der Anführer ist. Was hat das mit uns zu tun? Auch unser Leben ist bedroht. Wir haben Leben von Jesus bekommen, aber unser Leben ist bedroht von einem Amalek. Und davon haben wir, fand ich richtig interessant, das passt so gut, was Benjamin erzählt hat in seiner Botschaft. nämlich von dem Teufel und seinen Dämonen, ist unser Leben bedroht. Dem Teufel gefällt es nicht, wenn wir unter das Joch Christi gekommen sind und sein und Leben von ihm erhalten haben. Und er sucht, wie er uns töten kann. Benjamin hat das vorgelesen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und so wie Amalek hier die Israeliten bedroht, das Leben von denen bedroht, so ist eben auch unser Leben bedroht. Und wir stehen in einem geistlichen Kampf gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Unser Kampf, in Epheser steht das, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und wir, das ist eigentlich auch so dieser Aspekt, den Benjamin gebracht hat, wir haben unseren Teil dazu beizutragen, zu diesem Kampf. Wir müssen, in diesem Kontext von Epheser steht das auch, wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen und kämpfen, so wie die Israeliten. Und wie gesagt, Benjamin hat auch gewisse Aspekte genannt, wie wir den Teufel eben bekämpfen, wie wir ihn vertreiben von uns, indem wir uns demütigen unter die Hand Gottes und so weiter. Ich möchte hier aber jetzt diesen Aspekt darauf ziehen, was Christus in diesem Kampf beiträgt, nämlich das meiste. Wir haben nämlich einen, Christus, der ist unser Lebenserhalter. Er hat uns nicht nur das Leben gegeben, er sorgt auch dafür, dass unser Leben erhalten bleibt. Er tritt bei dem Vater für uns ein, tut Fürbitte für uns, wie Mose. Römer heißt es, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wir sollen nicht sündigen, aber wenn jemand doch mal sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Im Alten Testament haben wir eine Begebenheit, die genau das zeigt. Im Prophet Sacharja, da hat der Prophet Sacharja eine Vision und dort wird der Hohepriester Jeschua auch vom Teufel angeklagt. Genau das, er wird vom Teufel angeklagt und der Engel des Herrn, das ist Christus, tritt für ihn ein. Eigentlich hatte ich vor, diese Stelle zu lesen, aber die könnt ihr mal nachlesen. In Sacharja Kapitel 3. Ich finde die Stelle wunderbar, wie der Engel des Herrn da genau für Josua eintritt. Für Jeschua, den Hohenpriester. Also wenn wir bei Christus bleiben, dann haben wir nichts zu befürchten, ihr Lieben. Er ist unser Fürsprecher in diesem Kampf, den wir haben, wo unser Leben bedroht ist. Aber er ist unser Fürsprecher, er tritt für uns ein und er wird nicht zulassen, wenn es an ihm liegt, was an ihm liegt, da wird er nicht zulassen, dass der Teufel uns verklagen und uns etwas anhaben kann. Und er tritt nicht nur für uns ein, sondern er kämpft auch für uns. Wie ein Josua die Schlacht angeführt hat, so wird Christus vor uns kämpfen und den Satan schlagen. So heißt es ja auch hier an dieser Stelle in 2. Mose, denn mit verborgener Hand kämpft der Herr gegen Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Und können wir das nicht auch bezeugen, wie der Herr mit verborgener Hand für uns gekämpft hat schon und kämpft? Können wir das nicht bezeugen? Christus ist unser Anführer, unser Vorkämpfer. Er führt das an, den Kampf. Ja, wir tragen auch unseren Teil dazu bei, aber er ist der, der den Kampf anführt. So heißt es unter anderem in Psalm 3, da sagt David, ich fürchte mich nicht vor den Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gelagert haben. Steh auf, o Herr, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf den Kinnbacken, zerbrichst die Zähne der Gottlosen. Bei dem Herrn ist die Rettung, dein Segen sei über deinem Volk. Und Christus wird einmal den Satan völlig beseitigen, ne, so wie auch Amalek. Amalek war damals in dieser Schlacht, von der wir gelesen haben, war ja zwar besiegt, aber dieses Volk war noch nicht völlig vernichtet, sondern es existierte weiter. Und Gott hat aber gesagt, übertünchen will ich die Erinnerung an Amalek überall unter dem Himmel. Das sollte dann erst später ausgeführt werden. Und so darf auch der Satan zur Zeit zwar noch wirken, aber er wird einmal völlig beseitigt werden von Christus. Ihr Lieben, Christus kämpft für uns. Lasst uns bei ihm bleiben, damit er uns am Leben erhält. Der Satan ist eine echte Gefahr. Aber wenn wir bei Christus bleiben, brauchen wir uns nicht zu fürchten. So wie Benjamin das gesagt hat, da kann der Satan noch 2 Zentimeter neben uns stehen. Er kann uns nichts anhaben, wenn wir bei Christus sind. Jesus Christus ist so herrlich, ihr Lieben. Lasst uns auf ihn schauen. Auf ihn schauen. Unser Ziel ist Gott der Vater. Und er will, Gott der Vater, er will, dass du lebst. Er will es. Und er hat einen Weg festgelegt, wie man zu ihm kommen kann. Ein Weg, auf dem sein Wohlgefallen ruht. Jesus Christus. Kein anderer Weg. Lasst uns zu Christus kommen, unserem Lebensspender, der uns unter sein Joch begeben und von ihm lernen. Und lasst uns bei Christus bleiben, unserem Lebenserhalter. Und er wird uns das Leben geben und uns auferwecken am letzten Tag. Und wir dürfen bei ihm und seinem Vater sein in Ewigkeit. Amen. Amen.